Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Ein Entwurf für ein Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität sorgt jetzt vor den Weihnachtstagen noch für jede Menge Wirbel. Der Entwurf der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sieht nämlich vor, dass IT-Unternehmen der Polizei und auch anderen Sicherheitsbehörden auf Anfrage sensible Daten von Verdächtigen herausgeben sollen und das sogar ohne Richterbeschluss. Konkret geht es dabei unter anderem um die Passwörter zu Online-Konten. Geplant ist aber mit dem Gesetz auch, Opfer von Hasskriminalität besser zu schützen.
Wir haben uns bereits gestern die aktuelle Lage von dem Juristen und Vorsitzenden der Gesellschaft für Freiheitsrechte Ulf Burmeier einordnen lassen und mit ihm über diesen Entwurf gesprochen. Bekannt daraus ist auch, dass sogenannte fiktive Straftaten, also Aufforderungen zu zukünftigen Straftaten, unter Strafe gestellt werden sollen. Und bestraft werden soll aber auch, wer eine solche fiktive kriminelle Tat billig, die noch gar nicht begangen worden ist. Und von Ulf Burmeier wollten wir deswegen als erstes wissen, was genau heißt das jetzt eigentlich?
Ja, ich denke, das ist ziemlich deutlich eine Reaktion auf den Fall Renate Künast, die ja erschreckende Erfahrung gemacht hat, was man sich als Politikerin heutzutage auf Facebook so anhören muss. Unter anderem war Teil dieser Äußerung, dass man ihr bestimmte Straftaten an den Hals gewünscht hat. So frei nach dem Motto, dich müsste man mal so richtig. Ja, und dann kamen irgendwelche brutalen und häufig auch sexualisierten Gewaltfantasien. Und mit solchen Sprüchen haben die entsprechenden Hassprediger auf Facebook bislang eine Gesetzeslücke ausgenutzt. Es gibt schon Straftatbestände gegen das Billigen von Straftaten, aber diese Straftaten müssen dann entweder begangen worden sein oder in strafbarer Weise versucht worden sein. Aber eben dieses Beschimpfen von Menschen mit Straftaten, die man ihnen quasi an den Hals wünscht, das war bislang nicht strafbar. Und mir persönlich scheint das eine sinnvolle Ergänzung des Strafgesetzbuchs zu sein, eben gerade weil das so eine typische Lücke ist, die bestimmte Menschen im Internet gerne ausgenutzt haben.
Als juristischer Laie hört sich das für mich an, dass ich in Zukunft sehr genau aufpassen muss, was ich sage, weil alles Schlechte, was ich jemandem an dem Hals wünsche, könnte dazu führen, dass ich im Knast lande.
Nein, der Straftatbestand ist ja deutlich enger gefasst. Es muss da um entsprechend schwere Straftaten gehen. Und es muss auch jemanden ganz konkret quasi an den Hals gewünscht worden sein. Ich denke, dass der Gesetzgeber da eigentlich eine ganz sinnvolle Formulierung gefunden hat, um auch tatsächlich nur strafwürdiges Verhalten unter Strafe zu stellen.
Nun könnte es ja passieren, oder es ist zu vermuten, dass es zu mehr Anzeigen kommt, weil wir natürlich jetzt einen neuen Straftatbestand auch haben. Aber gleichzeitig beobachten wir ja auch, dass es schon eine ganze Menge Anzeigen gibt, wo die Behörden zum Teil gar nicht hinterherkommen, die zu bearbeiten oder überhaupt zu einer Verurteilung zu kommen. Wie gehen wir jetzt mit dem Problem um?
Ja, also da muss man ganz klar sagen, liegt der Ball im Spielfeld der Bundesländer, die bislang weder ihre Polizeibehörden noch ihre Staatsanwaltschaften in der adäquaten Weise ausgestattet und organisiert haben, um tatsächlich die Vielzahl an online begangenen Straftaten auch effizient zu verfolgen. Eine Straftat, die man begehen kann, die dann auch angezeigt wird, die aber im weiteren Verlauf sanktionslos bleibt, ist natürlich das völlig falsche Signal, weil Menschen daraus den Schluss ziehen, dass man online tun und lassen könne, was man will. Und diesen Eindruck wollen wir als Gesellschaft gerade nicht. Ja, das ist also ein typischer Fall, wie quasi eine strafrechtliche Norm langsam aber sicher erodiert, wenn sie nicht auch konsequent umgesetzt wird.
Aber dann könnte man beim nächsten Punkt sagen, das ist ja noch sinnloser, weil es soll ja auch jetzt in Zukunft so sein, dass die Plattformen, die jetzt schon aufgefordert sind, wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes bestimmte Inhalte zu löschen, die strafrechtsrelevant sind, dass sie die löschen sollen, die sollen sie dann in Zukunft auch noch ans BKA melden. Das heißt, da kämen dann noch mehr Informationen bei den Behörden auf den Tisch. Und wenn Sie jetzt von Erodierung sprechen, heißt das ja eigentlich, das ist doch gar keine sinnvolle Maßnahme, oder?
Also diese Meldepflicht an das BKA ist in der Tat ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass das BKA relativ sinnvolle Maßnahmen plant, um so eine Art Erstbearbeitung eingehender Anzeigen sicherzustellen. Das kann man nämlich durchaus effizient gestalten, indem man zum Beispiel schnell Anfragen an Provider stellt, wer sich hinter einer bestimmten IP-Adresse verbirgt. Da hat das BKA nach meiner Meinung ganz sinnvolle Pläne geschmiedet, soweit man das bisher weiß. Das Problem ist aber eben, dass diese Strafverfolgung ja eben beim BKA nicht ihr Ende findet. Ganz im Gegenteil, das BKA kann als Zentralstelle des Bundes nur eine erste Vorsortierung und erste Ermittlungen vornehmen. Die eigentliche Ermittlungsarbeit und insbesondere auch die Anklageerhebung ist dann Sache der Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaften der Länder. Und dort wird es aus meiner Sicht unweigerlich jedenfalls vorübergehend zu einem Flaschenhals kommen. Und ich glaube, dass jedenfalls mittelfristig diese Maßnahme eher kontraproduktiv sein dürfte, einfach weil diese Flut der Verfahren auf Seiten der Länder gar nicht sinnvoll wird bearbeitet werden können. Ich glaube, dass es sinnvoller gewesen wäre, diese Meldepflicht jedenfalls für die erste Zeit nur auf ganz wenige Straftaten zu beschränken, sodass es eben nur zu einer Handvoll von Fällen kommt. So hätte man die Infrastruktur beim Bundeskriminalamt einrichten können schon mal, aber dann hätten erstmal die Länder reagieren können. Das wird mittelfristig, denke ich, für die Strafrechtsdurchsetzung eher nachteilig sein. Langfristig bin ich da optimistischer.
Ein anderer Streitpunkt ist ja der Punkt der Passwortherausgabe. Ist auch durch die Medien gegangen in dieser Woche. Bislang wurde die IP-Adresse rausgegeben, damit die Behörden Straftaten verfolgen konnten. Das haben wir auch eben schon gehört. Beziehungsweise also man einem Gerät, einem Menschen zuordnen konnte. Jetzt sollen also mehr Daten folgen, unter anderem mit Passwörtern. Was genau steht dort in diesem Entwurf dazu drin?
Ja, die Idee ist, dass in dem Gesetzentwurf ausdrücklich klargestellt wird, dass Telemedienanbieter, also zum Beispiel Plattformbetreiber wie Facebook und Twitter, in Zukunft auch solche Bestandsdaten rausgeben können, die eben den Zugriff auf Speichereinrichtungen ermöglichen. Und das ist so eine sehr juristische Formulierung, die im Kern bedeutet, die Netzwerke sollen in Zukunft unter anderem auch Zugangsdaten rausgeben, wenn diese Passwörter angefordert werden. In der Strafprozessordnung ist da auch ein Richtervorbehalt vorgesehen. Und das bedeutet aber natürlich, dass quasi ganze Online-Identitäten in Zukunft durch die Ermittlungsbehörden übernommen werden können. Wenn ich das Facebook-Passwort oder das Google-Passwort abfrage, dann kann ich jedenfalls weitgehend das virtuelle Leben eines Menschen übernehmen. Und da scheint mir doch beim Schreiben des Gesetzentwurfs die Verhältnismäßigkeit völlig aus dem Blick geraten zu sein. Denn die Anforderung, ja, in welchen Situationen diese Passwörter herausgegeben werden sollen, in welchen Situationen also komplette Identitäten übernommen werden können, diese Anforderungen sind sehr niedrig. Da ist die Rede von jeder online begangenen Straftat. Und das kann aus meiner Sicht keinesfalls ausreichen, denn diese Maßnahme ist ja im Grunde so eine Art digitale Hausdurchsuchung. Ja, wenn man also eine komplette Online-Identität übernimmt und entsprechend ausspähen kann, das kann ähnlich gravierend sein wie das Eindringen von Beamten in die häusliche Sphäre. Und insofern denke ich, muss der Gesetzgeber an dieser Stelle unbedingt noch nachsteuern und sehr strenge Anforderungen stellen, um welche Straftaten es eigentlich geht.
Jetzt, wir müssen das ein bisschen auseinandernehmen, weil die Diskussion war sehr erhitzt und es gibt jetzt so ein paar Dinge, die man da abfragen muss. Wir kommen gleich nochmal zur Technik, jetzt aber schon mal zu dieser Verhältnismäßigkeit. Es gibt ja einen Richtervorbehalt und die Ministerin Lambrecht sagt auch, hat sie auch im Interview bei den Kollegen vom Deutschlandfunk gesagt, es geht ja um die krassen Fälle, den Terror. Gleichzeitig haben sie auf Twitter auch gesagt, naja, so richtig klar ist das alles nicht. Sie sind ja auch selber Richter. Wie sinnvoll ist denn dieser Richtervorbehalt oder wie sehr ist der wirklich dann, sorgt er dafür, dass Verhältnismäßigkeit eingehalten wird?
Na, der Richtervorbehalt stellt sicher, dass eine unabhängige Stelle, eben ein Gericht, tatsächlich prüft, ob die Voraussetzungen einer gesetzlichen Eingriffsgrundlage vorliegen. Das Problem ist nur, dass der Richter oder die Richterin natürlich nicht mehr prüfen kann, als im Gesetz tatsächlich geregelt ist. Und der Gesetzentwurf aus dem Justizministerium kennt eben keine sinnvollen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit. Da soll für jede beliebige, noch so geringfügige Online-Straftat bereits die Herausgabe von Passwörtern möglich sein. Und es geht gerade nicht um Terrorbekämpfung und das ärgert mich ehrlich gesagt aus bürgerrechtlicher Perspektive, dass immer dieses Terrorargument angeführt wird, dann aber in den Voraussetzungen, ja, die ins Gesetz geschrieben werden sollen, von Terror weit und breit nicht die Rede ist. Jede beliebige online begangene Straftat soll ausreichen. Das heißt also letztlich auch schon eine milde Beleidigung wäre ein Grund, ein komplettes Online-Konto zu übernehmen. Das kann die Ministerin nicht ernst meinen.
Wie war denn die Regelung bisher?
Die Regelung bisher ist ehrlich gesagt einigermaßen verworren. Es gibt auch heute schon eine Regelung zur Herausgabe von sogenannten Bestandsdaten und es gibt einige Stimmen in der juristischen Literatur, die auch darunter bereits die Herausgabe von Passwörtern für möglich halten. Es gibt aber, das muss man ehrlich sagen, bisher keine klare Regelung. Deswegen sehe ich es grundsätzlich als positiv an, dass das Justizministerium hier jetzt Rechtsklarheit schaffen will und bestimmte Anforderungen in die Strafprozessordnung schreibt und auch ins Telemediengesetz. Indes muss man ganz deutlich kritisieren, welche Anforderungen das konkret sind. Wie gesagt, der Gesetzestext stellt bislang nicht sicher, dass tatsächlich die Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Und insofern läuft auch der Richtervorbehalt an dieser Stelle weitgehend leer, einfach weil es für Richterinnen und Richter ganz wenig zu prüfen gibt an dieser Stelle.
Und jetzt, nachdem wir alle juristischen Details geklärt haben, wird es noch komplizierter, nämlich es gibt auch noch eine technische Perspektive und die ist, Passwörter werden ja überhaupt gar nicht mehr als Passwörter gespeichert, also in den meisten Fällen oder beziehungsweise wenn man es nach dem derzeitigen technischen Stand richtig macht, sondern die werden verschlüsselt gespeichert, sodass man sie gar nicht einfach so weiter benutzen kann. Jetzt gibt es ja da irgendwie zwei Wege. Das eine ist, das ist halt gerade so und die Behörden bekommen dann halt nur den verschlüsselten Kauderwelsch, mit dem man erstmal nichts anfangen kann. Oder man sagt, das dürfen die Betreiber in Zukunft nicht mehr, sondern die müssen die Passwörter wieder, wie man das eigentlich nicht mehr macht aus Datenschutzgesichtspunkten, im Klartext speichern. Was wäre denn jetzt der Effekt von diesem Gesetzentwurf?
Also dieser Gesetzentwurf würde zunächst mal, wenn er denn gesetzt würde, an dieser Stelle für einige Unklarheit sorgen und die Betreiber von Online-Diensten in eine ziemliche Bredouille bringen, einfach weil sie entweder den Ermittlungsbehörden sinnvolle Daten herausgeben könnten, nämlich Passwörter im Klartext, oder die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung einhalten könnten, die eindeutig verbietet, Passwörter im Klartext zu speichern. Also für die Netzwerkbetreiber wäre das eine sehr unschöne Situation und deswegen würde ich vom Gesetzgeber erwarten, dass er hier Klarheit schafft. Das Justizministerium hat ja schon öffentlich angegeben, dass sie selbstverständlich nicht verlangen wollen, dass Passwörter in Zukunft wieder im Klartext gespeichert werden. Aber wenn das nicht der Plan ist, dann denke ich, sollte man das auch im Gesetz eindeutig klarstellen. Das wäre ja nur ein weiterer Halbsatz in einem ohnehin komplizierten Paragraphen. Und so viel Mühe sollte man sich dann schon geben, um den betroffenen Online-Unternehmen hier nicht weitere Eier ins Nest zu legen.
Was machen wir denn jetzt mit diesem Entwurf? Also auf der einen Seite, haben Sie auch gesagt, sind da schon vernünftige Vorschläge dabei, wenn es darum geht, also Opfern von Hasskriminalität auch zu helfen. Gleichzeitig gibt es da noch ganz viele Ungeklärtheiten und Ungereimtheiten innerhalb dieses Gesetzes. Was möchte denn das Justizministerium mit dieser Art von Entwurf erreichen?
Ich glaube, das Justizministerium nimmt einfach den gesellschaftlichen Druck auf, mehr zu tun gegen Menschen, die sich im Internet auf grobe Weise daneben benehmen und sich tatsächlich strafrechtlich relevant verhalten. Insofern ist die Grundidee aus meiner Sicht auch begrüßenswert. Es sollte aber im Gesetzgebungsverfahren noch nachgesteuert werden. Die wichtigsten Punkte wären aus meiner Sicht ganz strenge Anforderungen an die Herausgabe von Passwörtern, eine klare Regelung, dass Passwörter nicht im Klartext gespeichert werden dürfen, aber zum Beispiel auch eine Ergänzung des Gesetzes um, wie soll ich sagen, innovative Ansätze. Und die Sperrung von Accounts, von denen aus Straftaten begangen werden, wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt.
Ulf Burmeier über die geplante Bestandsdatenauskunft, mit der noch stärker als bislang Hasskriminalität im Netz bekämpft werden soll.